Warum höre ich mich denn doppelt?
Wer waren das? Cindy und Bert.
When ne? the rain begins to fall.
Rappt er da auch wieder?
Ich meine, das fühlt sich an wie so ein totales Serienintro.
Boah, das sind aber wirklich miese Typen.
Don't give up, you can make it.
Sind das Doc Aitken Waterman, die da sitzen?
Ja, nein. Reicht dann auch, ne?
Boys of Summer, der 80er Jahre Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge. Und heute ist wieder dabei mein lieber Kollege Alex Klug. Alex, schön, dass du dabei bist.
Eben Duett, finde ich auch.
Vielen Dank. Ohohoho, spoilerst du schon ein bisschen?
Nein, niemals.
Ja, die letzten Folgen, die waren so ein bisschen geprägt von Erkältungszeit. Wir haben den Winter und wir sind ja eigentlich die Boys of Summer. Und vielleicht hat man das gehört. In der letzten Folge hatte ich so ein bisschen eine belegte Stimme. Und Alex, du warst auch nicht so hundertprozentig fit.
Ich hatte auch den Winterblues. Nein, aber auch ich sitze wieder fest im Sattel und bin bereit, zurück in die 80er Jahre zu reiten.
Hervorragend. Alex, du hast ein bisschen gespoilert. Wir sind im Duett heute wieder am Start.
Richtig.
Worum geht's heute?
Um Duette.
Was?
Ja.
Das heißt, wir sprechen nur über uns, oder was?
Wir sprechen nur über uns, müssen aber noch dringend klären, wer hier die hohen und wer die tiefen Parts übernimmt.
Boys of Summer.
Spätestens.
Siehst du, du kannst halt beides abdecken, aber bei mir müssen wir noch rausfinden, in welche Richtung es geht. Aber ich denke, spätestens am Ende der Folge werden wir uns die Frequenzen aufgeteilt haben.
Hervorragend. Genau, heute geht es um Duette und zwar um Duette aus den 80er Jahren. Wie kommt's? Haha, wir sprechen nur über die 80er. Und wir haben schon im Vorfeld, wir haben das Thema so ein bisschen eingegrenzt. Heute soll es um Duette zwischen Männern und Frauen gehen.
Jawohl.
Und da haben die 80er einiges zu bieten, haben wir gemerkt. Und nicht nur die 80er leider, also was heißt leider, aber es sind einige Songs, die leider herausfallen.
Absolut. Sogar fast schon die meisten, wenn man ich meine, ich kann jetzt mit vielen 2000er-Sachen ankommen. Ich denke mal,
die Hannah Forden und Helga Feddersen zum Beispiel.
Ja, oder ich wollte jetzt sagen, du willst jetzt wahrscheinlich nichts von Anastasia featuring Eros Ramazzotti hören, was natürlich auch ein
Anastasia
Ramazzotti, genau.
Okay,
ja, aber wir müssen ja nicht nur in die 90er und 2000er gucken, sondern auch ganz wunderbare Sachen und einer meiner Lieblings-7-Zoll-Singles eigentlich. Summer Wine von Nancy Sinatra und Lee Hazlewood fällt leider auch raus.
Von wann ist das? Von
60er, ne? 64. Also 64? Es war so, ich hätte es eigentlich schon vor der Google-Recherche merken können, dass das vielleicht nicht ganz so zusammenpasst. Aber umso mehr freue ich mich, ein bisschen Nachhilfe zu kriegen, welche Duette denn aus der goldensten aller Phasen hervorgegangen sind.
Natürlich, die goldenste aller Phasen, ja. Zwischen 1980 und 1989 wurde einiges produziert und es stellt sich natürlich die Frage, warum macht man eigentlich so ein Duett zusammen?
Woran hattet ihr Lehen? Ja,
Woran hattet ihr Lehen? Man weiß es nicht. Waren das immer nur künstlerische Aspekte? Alex, was glaubst du?
Ich glaube, dass auch den Plattenfirmen es bei allen monetären Absichten immer nur um den künstlerischen Gehalt ging. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt im Verlauf von Song zu Song einfach einmal bewerten.
Genau, ja. Also da spielen sicherlich künstlerische Aspekte manchmal
eine untergeordnete Rolle.
Eine untergeordnete Rolle, genau. Manchmal ist es einfach aus marketingtechnischer Sicht auch eine hervorragende Idee, zwei Künstler zusammenzubringen und dort eine Art Cross-Selling zu zelebrieren, natürlich. Das heißt,
gerade auch für jüngere und ältere Leute, ne, die dann zusammen einen Podcast machen.
Ja,
oder so,
absolut, natürlich. Ja. Wir machen auch so eine Art Cross-Selling und jeder ist eine eigene Marke. Alex, du bist eine eigene Marke, ich bin vielleicht auch eine eigene Marke, keine Ahnung.
Das ist eine Traditionsmarke.
Und man erhofft sich, Marktanteile vom jeweils anderen abzuschöpfen. ja, dadurch die Reichweite nochmals zu erhöhen. Und wir werden das bei einigen Beispielen dann auch sehen, wie das, ob das geklappt hat oder ob das nicht geklappt hat.
Egal.
Ja,
womit fangen wir denn an?
Wir fangen an mit einem absoluten Klassiker. Und ich dachte, das sei wirklich so. Also für mich ist das eigentlich so das Duett der 80er, muss man sagen. Jetzt habe ich festgestellt, dass es eigentlich nur in Deutschland so erfolgreich war. ihr kennt es alle. Pia Sedora und Jermaine Jackson. When the Rain Begins to Fall.
Natürlich.
Du kennst das.
Ich kenne das anders als andere Sachen auf der Liste, muss ich sagen.
Okay.
Aber ich meine, das ist natürlich wieder ein Fall, wo dir der Songtitel auch äußerst prägnant aufs Auge gedrückt wird.
Ja, ja, natürlich.
Das ist ja auch nicht bei allen Songs so. Aber du hast recht, es scheint sich echt auf den deutschsprachigen Raum so ein bisschen zu beschränken. Wir haben Platz 1 in Deutschland und der Schweiz, Platz 2 in Österreich. Und in UK ist das gute Teil nur auf Platz 68 gelandet.
Ja, und ich denke, das liegt ein wenig daran, dass es ein deutscher Produzent war, der den Song produziert hat. Also die Voraussetzungen waren eigentlich, wir haben Pia Sedora, eine Sängerin, Schauspielerin mit mäßigem Erfolg. Also ihr wurden für ihre schauspielerischen Leistungen Anfang der 80er mehrere goldene Himbeeren verliehen. Das heißt also für besonders schlechte Leistungen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das in meinem Kopf, weil es gibt aber doch so ein, gibt es auch eine positive Beere? Ich verwechsel das immer. Es gibt auch so einen Positivpreis, wo ich immer denke, es wäre der.
Den Oscar vielleicht?
Vielleicht, nee, der Bravo Otto war es. So,
der genau, Bravo Otto, ja. Das ist natürlich eine andere Sache, klar.
Den gab es auch schon in den 80ern, oder?
Ja, ja,
oder?
Ja, genau.
Ja,
gab es auch in unterschiedlichsten Kategorien, aber das war dann natürlich.
Das war natürlich ein reiner Positivpreis. Nein, wir weichen ab. Ja, die Goldene Himbeere.
Goldene Himbeere, das heißt also, als Schauspielerin war sie, naja, also sie hatte große Erwartungen vielleicht und konnte sie nicht ganz erfüllen. Und dann kam der Produzent Jack White, der eigentlich Horst Nussbaum heißt und in 60er Jahren mal Fußballspieler war und großartiger Produzent natürlich für Pop, Schlager orientierte Musik und der sagte
also
so.
Für meinen Marktanteil unter den Zuhörenden jetzt nochmal ganz kurz, es ist nicht Jack White von den White Stripes, der uns Sachen wie beschert hat. Das
nicht
80er.
Ja.
Richtig.
Genau, und der produzierte den Song und er hatte Pia Sedora da irgendwie
Ausgegraben,
danke. Und produzierte das Ganze erstmal mit einem Backup und dann gab es das Angebot an Jermaine Jackson, also ein Mitglied der Jackson 5, später The Jacksons. Jermaine ist das vierte Kind, Michael, glaube ich, das achte. Er stand ja bei den Jackson 5 auch nicht ganz im Vordergrund, war der zweite Vokalist hinter Michael Jackson und Gitarrist. Und ja, das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel dann eigentlich für zwei, ich sag jetzt mal, nicht die größten, die größten Stars, die sich dann zusammentun und doch offensichtlich unsterblich geworden sind. Alex, wenn du das Lied kennst,
dann will das schon was heißen, ganz klar.
So.
Nein, ich würde sagen, wenn wir das Ganze wirklich auf Unsterblichkeit prüfen wollen, dann führt uns der Weg geradewegs in die Playlist oder in unserem Fall auf YouTube. Es steht euch natürlich wie immer frei, uns gleich zu tun und euch die Musikvideos mit auf YouTube anzugucken oder der kurze, schnelle Weg. Ihr sucht einfach auf Spotify nach Boys of Summer Playlist, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr immer die aktuelle Folge, direkt darunter alle Songs, über die wir sprechen und könnt einfach problemlos hin und her switchen. Wenn gleich der Jingle ertönt, einfach einmal anklicken, When the Rain Begins to Fall und so lange hören, wie ihr wollt, es ertragt oder so oft hören, wie ihr es wollt, es ertragt und dann einfach wieder oben drüber zurück in die Folge und dann hören wir uns gleich auch schon wieder. When the Rain Begins to Fall. Junge,
ne? Wir haben uns das Video angeguckt und das hat schon ein bisschen was von Thriller, nur ohne Vollmond und ohne Verwandlung in Werwölfe.
Und ohne Heino. Nee. Ja.
Das weißt du noch. Wunderbar.
Das war selbstverständlich. Ich, krass, ich finde es also vom Beat, von diesem durchgehend treibenden, also sowohl jetzt die Art, aber auch ganz konkret der Sound, habe ich sehr Maniac-Vibes von Michael Zambello.
Ja, 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 ja.
Ne, diesen durchgehenden, das ist doch so eine,
ja, man hat da so hohen irgendwie Töne da auch, die so ein bisschen klingen, genau, wie so zerspringendes Glas. Also,
genau, die aber sich so den ganzen Song durchloopen eigentlich.
Und dann natürlich, ja, dieses Main-Keyboard, dieses
Genau, das hält es auf Trab halt, genau. Und ich meine, wir haben ja auch in den Kommentarspalten wieder viel gelernt, in dem Fall, dass es einer von vielen 80er-Songs sei, der Weather Conditions als Metaphorik fürs Durchhaltevermögen in einer Beziehung nehmen würde. Und ich glaube, tiefer müssen wir in die Textanalyse wahrscheinlich gar nicht einsteigen. Ich wüsste natürlich nur noch gerne von dir, Eckhard,
ja,
was ist die Absicht hinter diesem Song? Wer hat's gut gemeint? Label oder Musikerin?
Na gut, der Song war ja war aus einem Film, beziehungsweise gehört zum Soundtrack eines Films, Voyage of the Rock Aliens.
Ja,
man kennt den Film noch. Nein, natürlich nicht.
Bravo, also, Otto. Bravo, Otto würdig auf jeden Fall.
Goldene Himbeere, ja, da war sie wieder fällig. Keine Ahnung. Also der Film war ein absoluter Flop, aber diesen Song, den kennt man natürlich. Der hat alles überlebt eigentlich, auch die Karriere von Pierre Sadora und Jermaine Jackson. Ist der irgendwie noch mal in Erscheinung getreten außerhalb von The Jacksons? Also,
aber von dem man natürlich später noch einiges gehört hat, sind jetzt tatsächlich beide Künstler, also die Künstlerin, der Künstler des nächsten Duos, das du uns gleich ankündigen wirst.
Absolut. Und zwar sind das Bryan Adams und Tina Turner.
Mm.
Der Song ist It's Only Love und stammt von dem Hit-Album, muss man sagen, also ne, als Bryan Adams dieses Album produzierte, Reckless,
ja,
war es noch gar nicht so klar, dass es so ein großes Hit-Album werden würde, aber es war natürlich wirklich, es zementierte seinen Status als Superstar und Tina Turner hatte natürlich schon eine schwere Zeit hinter sich, würde ich mal sagen, also Tina Turner 20 Jahre älter als Bryan Adams war damals gerade irgendwie 24 und ja, war gerade so auf dem Comeback-Trip, kann man jetzt nicht sagen, ne? Aber sie bereitete gerade ihr Comeback vor. Und da ist es natürlich spannend zu sehen. Ne? Einmal Bryan Adams, der junge, aufstrebende Musiker, der irgendwie das große Idol seiner Jugend quasi treffen würde und mit ihr zusammen einen Hit produzieren würde. Und der Hit, It's Only Love, das war dann letzten Endes die sechste Single aus seinem Album Reckless.
Ich wollte schon sagen, wir reden natürlich von dem Album, wo Summer of 69 drauf ist, wo Run to You drauf ist. Also da gab es schon starke Konkurrenz.
Absolut, genau. Es ist natürlich ein Bryan Adams Song. Ne? Also wir haben ja manchmal Kollaborationen, wo dann halt die Single irgendwie als, ja, was weiß ich, ne, Bryan Adams und Tina Turner dann gelabelt wird. Und hier ist es dann eigentlich Bryan Adams mit Tina Turner.
Genau.
Aber wenn wir uns das Video ansehen und wir sollten einen Song reinhören, dann werden wir sehen, dass die Bühnenpräsenz eigentlich sehr gleichberechtigt ist. Obwohl es ein Bryan Adams Konzert wohl ist. Also das heißt, wir werden jetzt gleich ein Video sehen von einem Bryan Adams Konzert, wo Tina Turner dann auf die Bühne kommt. Und wirklich, es ist großartig, finde ich jedenfalls.
Wir finden es raus. Bryan Adams und Tina Turner, It's Only Love. Entweder auf YouTube oder in der Playlist.
Ja, das waren Bryan Adams und Tina Turner und wir haben uns das Live-Video angeguckt und es war natürlich ein Bryan Adams-Konzert, ganz klar, deswegen stand ja auch groß in großen Lettern über der Bühne,
richtig?
Tina.
Deshalb sagt er sie auch an, nein, das ist
genau, also das heißt, es war natürlich ein Tina Turner-Konzert und es ist ganz niedlich, wie sie ihn ankündigt, irgendwie, a guy from Canada, he's cute. His name is Bryan.
Ja. Ja, das Ganze wurde 1985 in Birmingham gefilmt und ich, ein Blick auf die Setlist ist schon auch wahnsinnig spannend. Also da sind schon überwiegend wirklich Coverversionen drin. Das ist Let's Pretend We're Married von Prince, da ist Help von den Beatles drin, da ist natürlich hier Brian Adams drin, da sind ZZ Top, Iggy Pop, David Bowie Cover drin. Also da hat man schon, also wenn es die 80er in einem Konzert gibt, was jetzt nicht Live Aid heißt, dann wäre es wahrscheinlich das hier. Ja. Genau. Egard, was sagst du?
Also ich finde, das ist also ein wirklich wunderbarer Song. Also ich mag den Song auch wirklich. Ist ja nicht so, dass man jeden 80er-Jahres-Song unbedingt mag.
Gerade jeden 80er-Jahres-Rocksong.
Genau. Es ist wirklich ein Rocksong. Also es verbindet wirklich so das Beste von beiden. Also du hast hier so wunderbare Stimme von Tina Turner. Du hast den rockigen Gitarrenanschlag von Brian Adams und seine rauchige Stimme natürlich auch. Also 24 damals, ne? Also, das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also, nochmal zum Thema Rockmusik, ist es halt, ich finde halt, die Leute, die angefangen haben, zu der Zeit Rockmusik zu machen und das quasi, und ich sag mal, direkt in diesen Sound geboren wurden und mit dem gestartet sind, die kommen meistens besser weg als die Bands, die es vorher schon gab und die dann in den 80ern versucht haben, ihren Rocksound zu modernisieren. Ich denke, das gelingt hier ganz gut. Und wie du schon sagst, also seine Stimme ist für, also auch, dass der, ich meine, ja, man weiß es ja immer, wie jung die Leute eigentlich waren, aber auch, dass der auf dem Summer of 69 halt irgendwie 24 ist, so ist schon, oder wahrscheinlich bei der Aufnahme noch jünger, nicht schlecht, sag ich mal. Und er selber hat hinterher auch gesagt, dass es natürlich eine große Ehre war, mit Tina Turner zu arbeiten.
Natürlich.
Und gibt auch an, dass er sich schon in Clubs hätte auftreten sehen, wenn er als er in seinen Late Teens oder Early Twenties war, before she hit the big time. Also,
das heißt, das muss dann Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen
irgendwie
sein.
Irgendwie so.
War glaube ich, irgendwie Tina Turner, so die Karriere hatte schon so einen kleinen.
Ich wollte sagen, das war wahrscheinlich echt die Zwischenphase so. Na, ja, genau, richtig. Also er ist von 59, ja.
Sie von 39.
So, jetzt kommen wir zu zwei Namen, Eckart, die sagen mir mal so gar nichts. Aber ich weiß, mindestens ein Name ist auf deiner linken Brust tätowiert, soweit ich das weiß. Was hat es mit dem nächsten Song auf sich, Eckart?
Ja, es ist ein wunderbarer Song, beziehungsweise es ist eine wunderbare Kollaboration zwischen einem Sänger und einer Sängerin, und zwar Mike Reno auf der einen Seite und Ann Wilson. Mike Reno, Sänger von Loverboy, und wie ihr vielleicht schon mal rausgehört habt, bin ich großer Loverboy-Fan. Und Ann Wilson, Sängerin der amerikanischen Rockband Heart. Mhm. Und die beiden haben zusammen eine Ballade eingespielt, und zwar ist das der Song Almost Paradise. Und das war das Love-Theme aus dem Film Footloose. Mhm. Ja, ihr kennt das vielleicht, Kenny Loggins. Auf jeden Fall, der Song verbindet jetzt vielleicht, ja, ich weiß es nicht, also wenn wir reinhören, dann werden wir einige Sachen merken. Also das heißt, Loverboy und Heart sind ja eigentlich Rockbands. Und
Rockbands, die schon vor den 80ern aktiv waren, oder? Ja.
Teilweise. Also Loverboy, erstes Album 1980, Heart, schon in den 70er Jahren, eigentlich die größeren Erfolge. Und 1984, wo der Song rauskam, war Heart jetzt so auf dem absteigenden Ast. Also das heißt, sie haben dann später ein Comeback geschafft, 1985, und 1984 war das eher so auf dem absteigenden Ast.
Dann hören wir mal, ob der Song ist eher zum absteigenden Ast beigetragen hat oder eher zum erfolgreichen Comeback, würde ich sagen.
So ist es. Wir hören rein. Almost Paradise.
Wenn es das Paradies gibt, dann muss es so aussehen, Eckart, oder?
Ja, ja. Almost Paradise, we are knocking on heaven's door.
Ei.
Almost Paradise, how could we ask for more?
Natürlich.
Wunderbar. Ich wollte gerade eben schon sagen, ne, Ann Wilson, Mike Reno, beide Sänger aus Rockbands, und da sind ja überhaupt keine Gitarren zu hören, aber es gibt tatsächlich eine Gitarre, also ich muss mich korrigieren. Im Refrain und in der Bridge dann.
Ich meine, wir haben ja schon das Einmaleins des Softrocks schon einmal durchgespielt im Grunde, ne?
Wunderbar, ja. Alex, hat dir das gefallen? Du als Romantiker.
Ich wiederhole meine Aussage, es hat das Einmaleins des Softrocks hervorragend durchgespielt und möchte es dabei belassen. Nein, also, ich finde es immer so schlimm, weil ich finde, dass Softrock klingt irgendwie einmal so, klingt eigentlich immer so abwertend, dass es gar nicht sein soll und eigentlich auch durchaus in Fällen so tituliert, wo ich es gar nicht abwertend sehen würde, aber das ist dann jetzt schon, ich sag mal so, ich habe schon vom Hören das Gefühl zu wissen, wie der ganze Film ist. Und das ist bestimmt eine Fähigkeit, die man dem Song zuschreiben muss, aber ich sehe schon den verletzten Protagonist oder die verletzte Protagonistin einen einsamen Korridor entlang schlendern, während dieses Lied ertönt. Du als Fan des Films verziehst gerade viele Minen.
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde die Ballade, ja, sie hat schon ihre Daseinsberechtigung. Ja, die nicht Facebook, sondern die YouTube-Kommentare, die sind ja auch wirklich enthusiastisch. Also einmal wegen der Gesangsdarbietung von Ann Wilson, vor allen Dingen Mike Reno, dass es alles in einem Take irgendwie aufgenommen wurde. Und die Leute lieben die Ballade. Aber ich als Fan von Loverboy kann natürlich sagen, dass Loverboy eigentlich immer, die hatten eigentlich immer gute Balladen, muss man sagen. Also muss ich so zugeben, obwohl ich kein Balladenfan bin.
Nein, aber also er kann sich ja hier auch stimmlich, auf jeden Fall seine Stärke ausspielen darüber, gar keine Frage. Also das ist natürlich jetzt kein, das ist aber kein laues Lüftchen, so viel ist klar.
Der Song ist natürlich wirklich, also er ist aus dem Lehrbuch, das auf jeden Fall, und alles gut, aber nicht mein Favorit.
So ist das. Ich möchte auch erwähnen, dass am Schlagzeug Jim Keltner sitzt, der so ziemlich sich durch die halben 80er noch weiteres gespielt hat. Eigentlich auch schon früher sogar. Also der ist Studiomusiker gewesen für Elvis, für drei Ex-Beatles, für alle außer Paul McCartney, für Joe Cocker, eventuell kommen wir darauf zurück, für die Rolling Stones, für Bob Dylan, für Brian Wilson, für Pink Floyd. Also Jim Keltner ist wirklich überall zu hören und so hat er auch Almost Paradise seine Drumsticks geliehen.
Seinen Groove gegeben.
So in etwa, genau, richtig.
Okay, ja, schön.
Eckart, was hast du uns noch mitgebracht?
Bei Duetten zwischen Mann und Frau, da denken wir natürlich immer an Balladen in erster Linie. Auch wenn wir jetzt gerade eben schon Bryan Adams hatten, Tina Turner, etwas rockiger. Aber es geht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen ernster. Oder es geht um Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. Und der Titel, der sagt schon so ein bisschen, da ist nicht Honeymoon steht nicht so im Vordergrund und die guten Zeiten, sondern vielleicht irgendwie auch die schlechten Zeiten. Alex, kennst du den Song?
Frage es mich nochmal, wenn wir ihn gehört haben. Aktuell, die Sache ist, ich habe die Verbindung aus Kate Bush und Peter Gabriel im Kopf, aber beim Songtitel klingelt es gerade nicht.
Okay, das heißt also, der Song, der stammt von Peter Gabriels fünftem Studioalbum oder Soloalbum, kann man ja auch sagen. Er war ja vorher in den 70er Jahren Sänger von Genesis und fünftes Soloalbum So, riesengroßer Hit und dieser Song war ein Teil davon und der Hintergrund dazu ist, er hatte irgendwann Fotografien aus dem Amerika der großen Depression gesehen, also in der Zeit zwischen 1929 und 1939, und es ist wirklich so eine Zeit der absoluten Armut gewesen. Der konnte sich immer vorstellen, dass das irgendwie im England der Thatcher-Ära eigentlich auch irgendwie funktionieren könnte. Also einfach diese Depression im Grunde genommen darzustellen. Und unter diesem Eindruck hatte er halt seinen Song geschrieben, wollte ihn eigentlich erst mit Dolly Parton produzieren, aber als sie dann abgesagt hat, er hat dann Kate Bush gefragt, ob sie den Song nicht einsingen möchte mit ihm zusammen, und wir hören einfach mal rein, weil, wie gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, wie der klingt.
Tja, muss ich leider.
Aber er klingt nicht so ganz fröhlich, auf jeden Fall.
Ich verstehe. Dann hören wir rein Don't Give Up von Peter Gabriel und Kate Bush.
Das war Peter Gabriel featuring Kate Bush, und Alex zeigt mir gerade einen YouTube-Kommentar, dass jemand eigentlich nur Death Metal und Black Metal anhört, aber alle Zeit der Welt für Kate Bush hat.
Zufällig kommentiert vor 5 Monaten, als gerade der große Stranger Things Running Up That Hill Hype losging. Ah. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, könnt ihr natürlich auch nochmal ein paar Folgen im Worst of Summer Podcast zurückblättern. Da haben wir dem Song auch nochmal eine ganze Episode gewidmet.
Absolut. Alex, was hast du? Du kanntest den Song tatsächlich noch nicht.
Ich kannte ihn nicht, und ich fühle mich nach dem Lesen der Kommentare, wo viele Leute doch berichten, dass es ihnen über eine schlimme Depression und so weiter hinweggeholfen hätte, fühle ich mich ein bisschen schlecht zu sagen, was ich jetzt sage, aber ich finde es ein wenig dröge, muss aber auch sagen, dass man das, glaube ich, trotzdem im Gesamtalbum-Kontext sehen muss. So ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das Album, wo ja zum Beispiel auch Sledgehammer drauf ist, ne?
Richtig, genau.
Und ich kann mir schon vorstellen, wenn das zwischen solchen Nummern gebührend platziert ist und man dann auch inhaltlich, lyrisch ein bisschen weiter drin ist oder so, dass das schon ein, ne, es floatet ja sehr, diese 6 Minuten lang, es ist dieser Prophet Synthesizer, der unter allem drunter liegt, so. Ich glaube, dass das durchaus seinen Platz auf dem Album hat. Ich halte Peter Gabriel auch, wie auch Genesis, eigentlich für einen Albumkünstler in dem Sinne. Und ja, insofern hat es mich jetzt als Single vielleicht nicht ganz so gekickt, aber ich glaube, das wird seine Daseinsberechtigung
haben. Wobei natürlich zur Kombination Peter Gabriel, er singt die Strophen und Kate Bush singt den Refrain, also Peter Gabriel singt da einen Text über einen Mann, der arbeitslos wird und darüber dann halt Isolation, Einsamkeit, Verzweiflung erlebt, und Kate Bush dann quasi als Stimme der Hoffnung. Das ist natürlich, es ist schon recht ausdrucksstark, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, so, ist schon ein bisschen dröge. Also man muss sich da so ein bisschen reinfühlen.
Ja, aber ich mag's ja eigentlich, wenn, ich glaube, dass viele Leute dann auch sagen, wie es wie dieser Song eine tröstliche Seite für sie hat. Ich kann das schon verstehen in diesem relativ starren 6 Minuten, wo man einfach mal, keine Ahnung, mental in der Badewanne liegt oder so.
Ja, genau.
Ich verstehe das schon. Wie gesagt, es ist vielleicht nur so.
Also es ist mehr natürlich als nur die reine Musik, ne? Also wenn es halt wirklich eine Aussage dann für die Leute hat. Also Elton John sagt ja auch irgendwie, der Song hätte ihn über seine Trunkenheit, über seine Alkoholsucht irgendwie geholfen, dann scheint der Song natürlich für viele einfach noch mehr zu sein als nur die Musik an sich.
Und ich meine, wenn wir den Songtitel Don't Give Up nehmen, ich finde das eigentlich auch schöner, dass es so eine, dass es eine Durchhalteparole oder eine Durchhaltehymne ist, die dann eben so gestaltet wird, die vielleicht auch die Leute in dem Moment da abholt, wo sie gerade sind, nämlich eher.
Ja, wenn es ihm schlecht geht.
Ja, ganz genau, eben. Ne? Und es ist schon besser als jetzt irgendwie ein Bon Jovi-artiges Don't give up, you can make it oder so. zum Thema die besten Songs, die nie geschrieben wurden.
Richtig.
Ja, nein. Alles in allem schöne Sache, möchte ich trotzdem sagen. Ja.
Ja, was haben wir als nächstes?
Wir haben die Pet Shop Boys.
Oh, und das sind ja deine Favoriten eigentlich.
Ja. Kommen bald auch wieder auf Tour. Peter Gabriel kommt bald auch auf Tour.
Arena-Tour.
Pet Shop Boys auch. Und die sind auch nochmal ein Stück größer geworden. Also die machen jetzt auch hier in Köln, wenn ich nicht irre, machen sie auch die Arena. Genau. Allerdings.
Die Arena. Ihr wisst Bescheid.
Arena. Ja, die Arena, die ich hier nicht mit vollem Namen, seit sie nach einem Leverkusener Konzern benannt ist, erwähnen möchte, die in für mich immer noch die Köln Arena heißt. Genau.
Sporthalle. Da war ich damals noch drin, vorher.
Wen hast du gesehen? Also. Nein, komm, wen hast du gesehen?
Wen habe ich gesehen? Saga und Loverboy, tatsächlich. Richtig. Da sind sie wieder. Ja, ich habe Loverboy gesehen in der Kölner Sporthalle.
Wahnsinn.
Wo jetzt die Kölner Arena draufsteht.
Hör mal.
Ja, wunderbar.
Nee, genau. Also ich habe die, die Pet Shop Boys im Palladium, also ein Laden hier in Köln, der so um die 4000 Leute fast gesehen. Jetzt sind sie tatsächlich am 1. Juli in der Längstes Arena. Wir schauen mal, was das mit sich bringt. Nicht dabei sein wird aber ziemlich wahrscheinlich Dusty Springfield, die aber auf dem nächsten Song dabei ist, Eckart.
Richtig. Dusty Springfield, eine Stilikone der 60er Jahre, eine Soul-Sängerin aus Großbritannien, die in den 60ern große Erfolge hatte. Wir kennen sie alle. Alex, welcher Song ist es, den wir alle kennen?
Son of a Preacher Man.
Genau, und ihre Karriere ging in den 70ern und 80ern so ein bisschen den Bach hinunter. Mhm. Und da kamen die Pet Shop Boys 1986 vorbei und sagten, wir wollen dich. Wir wollen einen Song mit dir zusammen machen. Und die Pet Shop Boys waren 1986 die großen Player.
Auf jeden Fall.
Das heißt, also sie hatten ein Album rausgebracht und hatten einen großen Hit mit
West End Girls natürlich. Auch hier unser Tipp. Boys of Summer Folge 25 dreht sich komplett um West End Girls von den Pet Shop Boys. Hört mal rein.
Genau, und sie haben einen Song zusammen gemacht. Das heißt, die Pet Shop Boys als aufstrebende Synth-Pop-Band und Dusty Springfield, die mal wieder so einen kleinen Kick brauchte. Sollen wir einfach mal reinhören? Du kennst natürlich den Song.
Wir hören rein und holen uns den kleinen Kick. Jawohl, dann What Have I Done to Deserve This? Von den Pet Shop Boys und Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Nein, so schlimm ist es jetzt nicht, dass wir uns diese Frage stellen müssen, würde ich behaupten, Eckart.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Ist es dein Lieblingssong von diesem Album? Und zwar von dem zweiten Album. Wie heißt es?
Absolutely.
Actually. Okay.
Nein, mein Lieblingssong, ich bin natürlich bei Pet Shop Boys sehr, sehr großer Erfolgsfan. Deshalb ist natürlich mein Lieblingssong wie bei jedem wahren 80er-Fan. It's a Sin von diesem Album und ohne Frage auch der ganz große Hit von Actually. Aber immerhin, What Have I Done to Deserve This ist auch auf Nummer 2 im Vereinigten Königreich gelandet und in den USA sogar auch. Und
wenn wir uns natürlich die Frage stellen, welchem der beiden Künstler hat das geholfen, also sicherlich den Pet Shop Boys als aufstrebender Band auf jeden Fall, dass sie ja quasi eine renommierte, in den 60er Jahren renommierte Künstlerin zu einem Duett bewegen konnten. Auf der anderen Seite natürlich auch Dusty Springfield, deren Karriere danach nochmal einen Schub bekam und wo sich halt die Fans mit ihren alten Sachen dann nochmal explizit beschäftigten. Also und insofern eine Win-Win-Situation, kann man schon sagen, oder?
Auf jeden Fall. Was sagst du zum Song selbst? Ganz persönliche Note.
Ja, also es war, glaube ich, nie so mein größter Favorit. Es hat natürlich schon so ein bisschen was Glattes einfach. Es ist schon recht glatt produziert und ich finde, glaube ich, die Stelle, wo Neil Tennant in der Mitte oder nach der ersten Strophe so ein bisschen rappt.
Du bist der Sprechgesang-Fan, ne? Genau.
Total, ja.
Das wissen wir doch.
Na gut.
Die ist schon schön, aber ansonsten finde, wie du sagst, genau, Pet Shop Boys ist immer eine glatte Angelegenheit, aber dann eine, die dir ihre wirklich Ohrwurm-tauglichen Melodien halt wirklich so komplett unsubtil entgegenschreit. Ich meine, ne, sie ist das hin, irgendwie, was halt direkt losballert mit 8 Synthesizern. Das ist so, ne, es ist so, und dafür ist es jetzt so ein bisschen, dafür pluckert das alles so ein bisschen zu sehr rum im Refrain eigentlich, dass man denkt, ich finde auch wirklich, wie du sagst, der Rap-Part, wie ja auch bei West End Girls, der holt es ein bisschen raus, aber ich glaube, es ist ja, vielleicht der Grund, warum es es nur auf Platz 2 geschafft hat. Und das, obwohl der Song mitgeschrieben ist, nicht von Dusty Springfield, sondern neben Chris Zone, Neil Talent, noch von Ellie Willis. Und wer das ist das eine denn? Amerikanische Songwriterin, die unter anderem September von Earth, Wind and Fire mitgeschrieben hat.
Nein!
Und ich muss sagen, hätte ich sowas jetzt vorher in der Ankündigung gewusst, wären meine Erwartungen vielleicht noch mal höher gewesen, um ehrlich zu sein. Also da, sorry, wenn du da die Autoren von September und It's a Sin auf einem Song hast, naja. Aber man muss ja auch immer gucken, dass man natürlich alle beteiligten Stimmen irgendwie unterbringt. Und manchmal geht das vielleicht ein bisschen zulasten des Hit-Potenzials. Ist das auch beim nächsten Duo so, Eckart?
Oh. Also, wir haben tief in den 80ern gegraben, beziehungsweise da mussten wir eigentlich nicht tief graben. Und zwar, der nächste Song ist von Kylie Minogue und Nick Jason Donovan.
Das
especially for you. Und ganz ehrlich, den Song hätte ich jetzt so, ich hätte nicht gewusst, dass der so heißt. Ich wusste, dass die beiden mal ein Duett zusammen gemacht haben, weil es war naheliegend. Kylie Minogue, Künstlerin aus dem Portfolio von Stock Aitken Waterman. Jason Donovan, Künstler aus dem Portfolio von Stock Aitken Waterman. Die beiden waren natürlich in Australien vorher schon bekannt oder große Stars durch die TV-Serie Neighbors. Und die beiden waren auch ein Paar tatsächlich von 86 bis 89. Und der Song ist von 89. Vielleicht hat er dann zu einer gewissen Übersättigung geführt.
Schwer. Das heißt, also echte Gefühle erwarten uns gleich.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man das? Also, na gut, Kylie Minogue war natürlich ein Superstar, Jason Donovan, die haben beide die Charts dominiert und dann packt man die beiden einfach zusammen. Ich glaube, künstlerisch können wir hier nicht so viel erwarten.
Aber um es vielleicht kurz ins Künstlerische zu heben, ich bin dieses Jahr an einer fahrbaren Dönerbude vorbeigekommen und die nannte sich Jason's Döner-Van. Finde ich
nicht schlecht.
Fand ich okay.
Nicht schlecht, ja.
Das aber vielleicht nur am
Sollen Rande. Wir einfach mal reinhören? So ein
kleiner Boys aus dem Jahresrückblick.
Es ist especially for you.
Bevor uns das Wasser im Mund zusammenläuft, hören wir lieber rein.
Spotify Playlist und wir gucken uns das Video an, natürlich, ganz klar.
Ecker, das war Especially for You, for You, for You,
for
you,
me,
for You von Kylie Minogue und Jason Stöner, Jason Donovan.
Ja, schön für sie, oder?
Ja,
Hat dann aber doch leider nicht lange gehalten.
Das sowieso, ja, aber das ist. Tja, das ist trotz, obwohl man Stock Aitken Waterman als Produzenten hat, nicht an die Langlebigkeit von Dingen zu glauben, ist natürlich so ein Fehler in sich. Aber ja, ich finde das immer, ganz, ganz schlimm, wenn unter irgendwelchen Songs aus den 80ern oder alles aus dem vorherigen Jahrtausend eigentlich diese YouTube-Kommentare dann stehen mit kein Autotune, keine Tänzer, keine elektronische oder bla bla bla, einfach nur pures Talent, bla bla, nehmen wir so, also. Entschuldigung,
von Stock Aitken oder Waterman.
Ganz genau, nicht mehr so. Also
Sie haben ja schön gesungen und so.
Ja, weiter, aber
es ist ja alles so arschglatt.
Richtig, also. Wenn es damals schon Autotune gegeben hätte, also ne, wer hätte es verbrochen, wenn nicht Stock Aitken Waterman, so nach dem Motto.
Das stimmt allerdings, ja.
Aber ja, ach, man
spannender ist doch bei Kylie Minogue eigentlich ein anderes Duett, aber es ist leider nicht aus den 80er Jahren.
Du meinst natürlich Nick Cave, auf jeden Fall.
Ja.
Da hat sie sogar den.
Da könnten wir etwas länger drüber sprechen.
Aber es ist uns leider nicht vergönnt und leider haben auch Stock Aitken Waterman niemals Nick Cave produziert, leider. Ja, also, wir müssen uns jetzt mit dem begnügen, was wir hier haben, und das ist erstmal ziemlich seicht.
Ja, ich glaube, wir können es auch dabei belassen, oder? Hat es irgendwie die Karriere der beiden noch weiter angekurbelt? Ja, sicherlich. Aber haben sie damit andere Zielgruppen erreicht? Nein, denn sie hatten doch eigentlich identische Zielgruppen und ja.
Ich glaube, das war dann für den Moment, und genauso wirkt es auch. Ich glaube, es war in dem Moment einfach super für die Fotostory, sag ich mal. Das ganze Ding fühlt sich an, und ich meine, das ist eine Aussage, die kann man positiv negativ sehen. Hier ist die aber negativ gemeint. Es fühlt sich an wie so ein totales Serienintro, aber zu einer Serie, die ich definitiv nicht sehen will, glaube ich. Aber was ist schon meine Meinung gegen 12 Millionen YouTube-Aufrufe?
Was haben wir noch?
Was wir noch haben, ist eine neue Eilmeldung auf dem Redaktionsschreibtisch von Boys of Summer, gerade reingeflattert. Heiligabend 2022 war mit 802 Millionen Abrufen der meistgestreamte Tag aller Zeiten. Achtung, jetzt wird's relevant. Last Christmas kam auf 5,5 Millionen Abrufe am 24. Dezember 2022. Kein Autotune, ja. Pures Talent, Eckart, ja.
Und deswegen machen wir jetzt weiter mit
was? Selbstverständlich, wenn wir schon beim Thema sind, mit George Michael an dieser Stelle.
So ist es.
Und der hat aber nicht Mariah Carey dabei, sondern Eckart.
Sondern Aretha Franklin.
Die Großmeisterin.
Ja, bitte, Entschuldigung. Oder? Genau, ich wollte dir das Wort nicht im Munde abdrehen, aber du sagst es natürlich. Aretha Franklin, großartige Sängerin. So großartig, dass George Michael, als er 1984 als Wham eigentlich noch relativ klein, nein, sie waren nicht klein, aber Michael Jackson fühlte sich 1984. Also 1984 wurde er gefragt, ob er nicht für Aretha Franklin einen Song schreiben
würde. Ich würde das gerne drin lassen. Wir werden das auch drin lassen in irgendeiner Form. Aber du hast gerade gesagt, dass Michael Jackson gefragt wurde.
Habe ich das wirklich gesagt?
Sarah, du hast gerade von Michael Jackson gesprochen. Vielleicht möchtest du einmal kurz neu starten.
George Michael Jackson,
der Dritte. Mit
George Michael. Mit 1984, da wurde George Michael gefragt, ob er nicht einen Song von für Aretha Franklin schreiben und produzieren möchte. Und George Michael hat damals gedacht, verdammte Hacke. Die ist so drüber, einfach, ich bin unwürdig, ich kann das nicht machen, sie ist unerreichbar und ich bin ein kleiner Wicht. Und 1987 hat es dann letzten Endes geklappt, dass die beiden nämlich dann auch ein Duett zusammen produziert haben. Und zwar ist das der Song I Knew You Were Waiting. Geschrieben wurde der Song von Simon Climie und Dennis Morgan. Simon Climie kennen wir natürlich auch, Climie Fisher, auch durch Balladen und durch seine Songs eigentlich bekannt in den 80ern.
Die waren dann nicht so unworthy, wie George Michael sich selber gesehen hat.
Naja, da war es jetzt natürlich auch schon wieder, also 86 aufgenommen, 87 als Single veröffentlicht. Also da war George Michael dann natürlich auch mit Last Christmas in andere Sphären gelangt. Vielleicht fühlte er sich einfach jetzt bereit für ein Duett mit Aretha Franklin. Du kennst den Song?
Nö. Du?
Nee. Ja klar. Sollen wir einfach mal reinhören?
Das wäre der beste Weg.
I Knew You Were Waiting. Das ist für, ich sage jetzt mal, nicht-native Englischsprecher schon eine gewisse Herausforderung. I Knew You Were Waiting.
I Knew You Were Waiting. In der Spotify-Playlist. George Michael und Aretha Franklin mit I Knew You Were Waiting.
Perfekte Aussprache.
For me, ja. Eckart, hat die Welt darauf gewartet.
Ja, wunderbar. Ne? Ganz schön rockig eigentlich, aber auch so ein bisschen synth-poppig. Das heißt also, wir haben hier das Beste aus mehreren Welten zusammen. Aretha Franklin, große Stimme. George Michael, große Stimme.
Große Jacke.
Ja, es sind wirklich, ja, große Jacke, genau. Was steht hinten drauf? Rock'n'Roll oder irgendwie sowas?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, genau. Nächste Single, I Want Your Sex. Na dann, wunderbar.
Ja, wie du sagst, bisschen rockig in so einem Refrain. Ich finde es eigentlich schade, es scheitert, gerade wenn man bedenkt, was sie stimmlich kann und was sie auch stimmlich zeigt im Song, es scheitert so ein bisschen an der Dynamik. Die ist nämlich nicht wirklich vorhanden, meiner Meinung nach, weil du schon, okay, oder? Weil du bleibst schon... Du bleibst die ganze Zeit in diesem Synth-Pop-Ding irgendwie und es ist, es ist, vielleicht fehlt dir so ein bisschen die organischen Band-Sounds, die irgendwie ihr dann hier und da den nötigen Raum geben. Es ist ja gegen Ende, haben ja beide nur noch gegenseitig ihre Einwürfe in ihren jeweiligen Gesangsstilen irgendwie so, ne? You were waiting. Und so, und das ist natürlich schon
ja gut, da zeigt sich dann vielleicht so ein bisschen, dass es halt ein ihnen auf den Leib geschriebener Song ist, klar, der halt wahrscheinlich vorproduziert wurde und dann durften die beiden dann einfach nur noch dazu singen und ja.
Ja, der Schorsch wollte
andererseits, es war natürlich 1986 und da ist mit organisch und irgendwie so, glaube ich, gar nichts.
Ganz klar. Also, nein, aber ich finde, das ist halt hier der Kontrast, weil man bei ihrem Gesang merkt, dass sie aus der Zeit kommt, wo sich die Instrumente und Stimmen vielleicht hier und da ein bisschen mehr Raum gelassen haben. Und das geht im Song vielleicht so ein bisschen ab, aber das, wenn ich wieder in die wunderbaren englischen Wikipedia-Genre-Bezeichnungen schaue, ich meine, da steht Dance, Rock und Gospel. Irgendwie zusammen, ja, es stimmt schon, ne? Es stimmt schon. Und es macht schon Spaß, macht auch Spaß, den beiden zuzuschauen, wie George Michael offenbar jetzt mittlerweile die nötige
Reife oder
einfach auch die Kontenance hat, genau, sich da an die Legende zu stellen. Und im Hintergrund, da sehen wir ja auch noch ein paar spannende Sachen.
Nämlich, es werden auf einer großen Leinwand andere Duette eingeblendet aus den 60er Jahren, wie zum Beispiel Ike und Tina Turner oder
Sonny und Cher oder Marvin Gaye und Tammy Terrell. Und da muss man natürlich sagen, von Bescheidenheit, ja, ist nicht keine Spur, aber man weiß schon,
man bezieht sich natürlich darauf.
Genau.
Ja, genau. Absolut. Das heißt also, musikalisch bist du nicht so hundertprozentig überzeugt, aber natürlich von den Stimmen schon.
Ja, eben drum halt. Also es ist ja, wir hatten ja jetzt auch vorher schon den Fall, wir hatten es mit Tina Turner oder so, ne, wie dann eben, ja, die Duette, haben wir jetzt ja im Verlauf der Folge gemerkt, dienen ja gelegentlich dazu, Helden oder Heldinnen von früher ins Jetzt, ins damalige Jetzt zu überführen. Und ja, aber ich meine, das ist ja auch ganz schön, wenn das eigentlich dann so clasht, wenn du eigentlich vielleicht eine Stimme, die du eher mit älteren Sounds verbindest, plötzlich darüber hörst. Ich meine, du sprichst mit jemandem, der Kylie Minogue hat und die aus den 80ern, sondern aus den 2000ern kennt, ne? Und da hatten die Beats auch nochmal eine ganz andere Qualität und das dann.
Okay.
Und ich finde, mir gefällt Kylie Minogue ja auch in den 2000ern besser als in den 80ern musikalisch und genauso wird es heute geben.
Ja, wie gesagt, wir dürfen ja nicht drüber sprechen, weil es gehört ja nicht mehr in die 80er Jahre rein, aber natürlich das Duett mit Nick Cave, das hat, glaube ich, auch Kylie Minogue sehr geholfen, einfach aus dem Stock Aitken Waterman Kosmos da irgendwie so auszubrechen und dass sie das wirklich dann mit Nick Cave macht, also großartige Sache.
Also ich höre, du bist angetan.
Von dem Song auf jeden Fall, da dachte ich halt wirklich so, wow.
Dann weiß ich Bescheid, unser nächster Besuch in der Karaoke-Bar, ich meld uns
so
an.
So ist es, ja.
Jawohl, also gleich nach New York Waiting natürlich.
Wer singt welchen Part?
Ich bin für alles zu haben, für nichts zu gebrauchen.
Alex, aber du sprachst ja gerade eben von Clash der Welten im Grunde genommen und völlig, also wir können natürlich über noch viele, viele weitere Duette hier referieren, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber wir haben uns für den Schluss noch eine besondere Sache aufgespart.
Das ist ein ganz besonderes
hier haben wir dann
Sahnebonbon, der Soundclashs vorbereitet hat.
Natürlich, ganz klar. Denn wir haben hier wirklich so den Clash von zwei, ja, es sind wirklich zwei Welten. Wir haben einmal einen exaltierten Rocksänger, der in den 70ern, in den 80ern große Erfolge feierte und wirklich durch sein extrovertiertes Auftreten auf der Bühne und überhaupt, ja, zu einem der Superstars schlechthin gehörte. Und wir haben hier eine Sängerin, die, ja, im Bereich der Popmusik wahrscheinlich noch nie jemand gehört hatte. Aber die in ihrem Bereich auch ein absoluter Superstar war. Eine Ikone, eine, ja, als sie letzten Endes dann mit 85 Jahren gestorben war, sagte der spanische König über sie, sie war die Beste der Besten.
Eckart, ich merke schon, dir geht gerade schon fast die Rotweinflasche in der Tasche auf, wa?
Ja, fast. Über wen sprechen wir? Wir sprechen natürlich über
Lässt du mich jetzt wirklich Spanisch aussprechen? Das ist ja unfair. Montserrat Cabal. Nein.
Caballé.
Caballé. Bitte nochmal als Ganzes zum Reinschneiden.
Montserrat Caballé.
Ich hätte es nicht
schön aussprechen können. Und natürlich Freddie, und du hast mich da schon korrigiert, natürlich mit IE, Freddie Mercury.
Jawohl. Und die beiden haben 1988 gleich ein ganzes Album zusammen rausgebracht.
Wow.
Und zufälligerweise heißt das wie der Song, den wir uns auch gleich anhören wollen. Und das
Barcelona.
Ist Barcelona, so ist das.
Barcelona, du musst natürlich das
nur hängen bleiben hier, genau.
Es wird gelispelt.
So in etwa, habe ich keine Erfahrung mit. Wir hören rein?
Wir hören rein, genau.
Dann nicht viel ran. Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé.
Besser kann man es nicht aussprechen.
Dankeschön.
Ja, Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Und wie großartig ist das denn bitte? Das ist doch wirklich das Beste der, von mehreren Welten auch wieder.
Von mehreren Welten auf jeden Fall. Es waren nur mir bisher unbekannte Welten vermutlich. Aber es ist schon, ist schon krass, Queen, was nicht? Wirklich... ich wollte sagen, als großer Opernfan ist mir diese Rockmusik kein Begriff. Nee, aber es ist manchmal, bin ich immer wieder erstaunt, was Freddie wirklich auch in den 80ern alles noch nebenbei gemacht hat. So, ne? Das war schon einfach ein fleißiger Kerl. Man kann das nicht anders sagen. Du hast dir jetzt, bei dir ist es jetzt auch im Crescendo aus dir rausgebrochen, eben, habe ich gesehen. Während es,
Barcelona!
Ganz genau.
Ja, aber, wenn jetzt die Tonlage noch stimmen würde, wunderbar.
Aber du bist Fan.
Ja, das ist doch wirklich auch so eine Hymne für die Ewigkeit. Aber wahrscheinlich auch, weil es so häufig gelaufen ist. Weil der Song, du hast es ja gesagt, ist ursprünglich 1988 rausgekommen. Also Freddie hat Montserrat Caballé das erste Mal 87 getroffen, weil er einfach großer Fan von ihr war und von so einem Opernfeld total fasziniert war. Und dann bekam halt Montserrat Caballé anlässlich der Bewerbung beziehungsweise als Barcelona den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1992 bekam sie dann halt den Auftrag oder die Anfrage, ob sie nicht die Hymne für diese Stadt, für diese Spiele schreiben, einsingen wollte. Und da kam sie dann nochmal auf Freddie Mercury zurück. Und deswegen haben wir hier dieses wunderbare Duett überhaupt nur. Und der Song, der wurde 1992 dann natürlich nach Freddie Mercurys tragischen Tod natürlich nochmal sehr häufig gespielt. Und der geht nicht mehr aus dem Kopf, nicht mehr aus dem Ohr. Barcelona.
Ich merke schon, das wird eine...
Ein bisschen Autotune rein und dann passt die Sache
dann,
schon.
Dann polieren wir das schon noch auf, genau. Ja, was ein würdiger Abschluss für unsere kleine Übersicht über Duette der 80er Jahre. Und ich meine, natürlich hätte man, wir haben uns jetzt relativ starr auf Sänger und Sängerin fokussiert. Du schüttelst den Kopf, nein? Achso, relativ
starr auf
Sängerin und Sänger fotografiert, genau, fokussiert. Und man muss schon sagen, da wäre noch einiges natürlich drin gewesen, gerade bei Freddie. Wir denken an Queen mit David Bowie, wir denken an Jennifer Warnes, wir denken an Run DMC und vieles mehr. Aber wir entdecken auch ein ganzes, wo wir reichlich Material für künftige Folgen haben. Und egal, ich freue mich auch sehr auf künftige Folgen mit uns beiden, aber vor allem natürlich von dir.
Weil, warum, Alex, sag es.
Der eine oder andere hat es vermutlich schon gemerkt, dass du in letzter Zeit immer mal häufiger solo auftrittst hier im Podcast. Und genau, ich bin sehr, sehr froh, dass du es, den Podcast
mit Fassung ermöglicht trage.
Das sowieso, nein, und den Boys of Summer Podcast ermöglicht auch weiterhin mit einer Regelmäßigkeit stattfinden zu lassen, die ich nicht immer so beitragen kann. Aber wir hören uns keineswegs zum letzten Mal heute. Ich denke, Eckhardt,
es wird einfach nur ein bisschen weniger.
Genau, und ich denke, wir große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir denken an die legendäre 80er Live-Show, die wir, glaube ich, seit bevor wir diesen Podcast begonnen haben, hinfiebern. Ich denke, mindestens das wird einen kleinen Bericht im kommenden Jahr wert sein. Und auch sonst haben wir ja, glaube ich, doch einiges an Themen auf der Agenda, Eckart. Ich weiß nicht, was du sonst noch fürs neue Jahr versprechen kannst oder möchtest.
Aber ja, einen großen Wunsch haben wir, glaube ich, beide, weil wir machen jetzt einen Podcast seit 49 Folgen und wir haben noch keine einzige Folge richtig live aufgenommen. Das heißt, wir sehen uns zwar alle, wir sehen uns beide live, aber übers Internet, weil wir nicht am gleichen Ort sind und am selben Ort sind. Und das wäre natürlich noch eine große Sache, die wir verwirklichen müssten und vielleicht nicht nur einmal verwirklichen.
Das hoffe ich doch sehr und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Gast zwischen uns am dritten Mikrofon. Ich denke auch, dass, ich meine, zwei Gäste hatten wir jetzt beide in diesem Jahr.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja, das war schon mal ein Anfang auf jeden Fall, nachdem wir im ersten Jahr überhaupt keinen Gast hatten, das aber schon angekündigt hatten.
Ganz genau. Naja,
also das heißt, wir haben noch ein bisschen Potenzial, um das auszubauen.
So ist das. Und da freuen wir uns natürlich wie immer auch über eure Tipps, Anregungen oder freundlich formulierte Kritik, die ihr uns wie immer zukommen lassen könnt.
Wie geht das?
Über Instagram, über Facebook unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und wenn ihr uns vielleicht gar nichts unbedingt sagen möchtet, aber trotzdem unsere Arbeit honorieren möchtet und uns gut durchs kommende Jahr bringen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun unter patreon.com/boysofsummerpodcast. Der Klingelbeutel ist immer für kleine Zuwendungen geöffnet. Richtig, Eckart?
So ist es, genau. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen schon wieder, hoffentlich pünktlich. Ich werde mein Bestes geben, dann wieder bin ich wieder alleine am Mikrofon und ja, mit einem frischen neuen Thema. Keine Duette diesmal. Mal sehen, was es bringt.
Was für Zettel drehst du dabei hast.
Wie auch immer. Dann ist es schon im neuen Jahr und ja. Rutscht gut, kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin.
Ich freue mich drauf. Macht's gut.